Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Hast gemerkt, wie ich dich vorgestellt habe?
Urbrav.
Was ich das nicht vergessen habe.
Aber ich hab letztens gehört, dass unser Text sich andere Leute auch schon merken.
Ja, definitiv. Ich arbeite an einem neuen Einstiegssatz. Aber für jetzt geht es wieder nicht um uns, sondern um unseren Gast, der sich im Zoom-Fenster unter mir befindet. Und zwar ist das heute der Peter. Hallo Peter.
Hallo Christiane, hallo Brenda.
Freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben nämlich heute ein Thema ausgesucht, das dann die Brenda genauer erklären wird. Aber es steht schon so lange auf unserer Liste und endlich dürfen wir darüber reden oder können wir darüber reden. Kurz zu deinem Background, damit die Leute auch wissen, warum wir gerade dich für dieses Thema ausgesucht haben. Du bist ursprünglich aus der Steiermark, hast jetzt, soweit ich das verstanden habe, deinen Lebensmittelpunkt aber in Oberösterreich, oder?
Genau, also mein beruflicher Lebensmittelpunkt ist jetzt in Oberösterreich, genauer gesagt in Linz. Kommen tue ich aber aus der Steiermark und bin aber über Umwege von New York, über Wien, da hat es mich nach Oberösterreich verschlagen.
Ist ja auch schön dort, habe ich gehört.
Sehr schön, sehr schön. Ja.
Weil du auch schon deinen Beruf erwähnt hast, kurz dazu, 2001, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du an der Karl-Franzens-Uni in Graz promoviert und bist jetzt Radiologe. Auch New York habe ich mir aufgeschrieben, und zwar warst du dort von 2006 bis 2008 und hast dort ein Training for Oncology am Department.
For Oncologic Imaging,
Oncology. Genau. Ja, ein schwieriges Wort. Auch in der Radiologie eben absolviert. In Onkologie, falls das jemand nicht kennt, da geht es um Krebs und Krebswissenschaft, genau. Krebsforschung und so weiter. Das hast du eben in New York absolviert. 2009 ist dann, glaube ich, die Facharztprüfung gewesen. Und du bist auch an der Universitätsklinik für Radiodiagnostik tätig. Und seit 2013 im Diagnostikum, jetzt eben in Linz, davor in Graz, für Nuklearmedizin und auch Radiologie und Onkologie und alles Mögliche. Und nachdem ich jetzt eh schon so ein bisschen im Thema drinnen bin, übergebe ich gleich an die Brenda, die jetzt das Thema erklärt.
Weil das Thema erklären, muss ich mal wieder vorwegnehmen. Der Peter und ich kennen uns auch schon so lange. Wir sind nämlich gekommen aus einer gemeinsamen Zeit mit dem Hubert, der jetzt bei uns zu Gast war. Und der gemeint hat, ihr solltet unbedingt mal mit dem Peter reden. Dann hat er den Telefon gegeben und so sind wir zusammengekommen wieder.
Aber genau, nach über 25 Jahren wieder ein gemeinsames Projekt.
Wir sagen die Jahre nicht dazu. Nein, es war ein Scherz. Also wir kennen uns schon lange und haben jetzt wieder Kontakt, das ist irgendwie voll nett. Und das Thema, das wir haben, ist Mediziner während einer Pandemie, von systemrelevant bis Impfneid. Wir alle fühlen uns nach 15 Monaten schon ein bisschen wie Virologen. Massenpflicht, Impfreaktionen, Testmöglichkeiten und, begleiten uns seit 15 Monaten. Wie geht es Ärztinnen mit uns als Hobby-Virologen? Wie geht es dem Arzt als Unternehmer? Wie oft melden sich Familie und Freunde mit sehr speziellen Fragen? Und wie oft wurdest du eigentlich gefragt, ob du doch was machen kannst wegen einem schnelleren Impftermin? Das ist mal das Thema, was wir uns überlegt haben. Ja. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Genau. Bist du bereit?
Ich bin bereit, jawohl. Legen wir los.
Zeitung oder Zeitschrift?
Zeitung.
Abschalten kann ich am besten bei?
Beim Radfahren.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit einem guten Glas Wein und einem netten Gespräch.
Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Da kann ich eigentlich keinen einzelnen Ratschlag herausnehmen. Ich habe das Glück gehabt, sowohl über mein Studium als auch über meine berufliche Karriere immer sehr viele Mentoren gehabt zu haben. Das ist auch ein Thema, das ich in Amerika kennengelernt habe. Und von denen habe ich oft sehr gute Ratschläge bekommen und habe erst lernen müssen, auf diese Ratschläge auch zu hören. Deswegen kann ich da eigentlich gar keinen einzelnen herausnehmen.
Radio oder Fernsehen?
Podcast.
Ja, gut. Wenn du Gesundheitsminister wärst, was würdest du sofort ändern?
Wenn ich Gesundheitsminister würde, würde ich die Finanzierung des Gesundheitssystems sofort ändern, und zwar dass das Geld für die Finanzierung des Gesundheitssystems alles aus einer Hand kommt und nicht aus unterschiedlichen und so viel verschiedenen Töpfen gefüttert wird, dass ehrlich ein Normalsterblicher da kaum auskennen kann. Es würde ich transparenter machen.
Als Kind wollte ich werden?
Arzt.
Wenn du dir eine neue Identität aussuchen könntest, egal wo, egal wann, wer wärst du?
Na, gar nicht so. Ich finde mein Leben eigentlich sehr spannend, aufregend, unterhaltsam, lustig, schön. Bin eigentlich sehr zufrieden. Wird gar nichts ändern dran.
Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
Heute am Nachmittag. Weil einfach so viel zu tun ist und so viele unterschiedliche Sachen teilweise anstehen, dass ich völlig vergesse, auf die Zeit zu schauen, bis mir dann mein Outlook-Kalender oder mein Telefon erinnert, dass ich um 18 Uhr einen wichtigen Termin habe, den ich sehr gerne wahrnehmen will. Ja.
Danke sagen möchte ich.
Danke sagen möchte ich, wie schon vorher erwähnt, Menschen, die mir in unterschiedlichen Lebenslagen Tipps gegeben haben und mir da sehr hilfreich waren, bei denen würde ich mich bedanken. Bei meiner Lebensgefährtin würde ich mich bedanken, einfach auch, wie schon gesagt, dass mein beruflicher Lebensmittelpunkt jetzt in Linz ist, sie aber noch in Graz ist und sie das toleriert, dass wir zurzeit auch einen Großteil der Zeit getrennt sind. Und bei meinen Kindern, weil ich von ihnen lernen durfte, was bedingungslose Liebe ist.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
Kommt auf die Tageszeit drauf an. In der Früh schwarz oder vielleicht auch mit so einem Milchpulver, da ich probiere, Intervall zu fasten und bis 12 eben eigentlich den Kaffee nur schwarz trinken sollte und am Nachmittag mit einem Schuss Milch.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Sie sind fertig. Also sehr gut gemacht.
Ja, ich hoffe, es passt.
Na, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Dann schieße ich gleich die erste mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war denn ein guter Kaffee für dich? Das hat ja oft mehr mit dem Setting zu tun als mit dem Kaffee eigentlich.
Da hast du, Christiane, da hast du völlig recht. Das, wie gesagt, ein guter Kaffee hat nicht unbedingt mit dem Kaffee an sich zu tun. Meine besten Kaffees waren immer die, die ich in New York getrunken habe. Ich habe dort in Manhattan in der Upper East Side gelebt und gearbeitet und bin da in der Früh immer ins Krankenhaus spaziert. Und für mich ist New York eine ganz besondere Stadt. Und es ist einfach, ich komme aus der Obersteiermark und es ist halt dann schon ganz was Besonderes. Aber wenn man da durch New York, durch Manhattan durchspaziert, zu seiner Arbeit 10 Blocks marschiert. Und wer schon in New York war, an jedem Block ist so ein Wagerl, wo man Kaffee und Bagels kaufen kann. Und dort habe ich mir immer meinen Kaffee geholt. Und das war der schlechteste Kaffee, den man vielleicht kriegen kann, weil es amerikanischer Kaffee war. Aber trotzdem, dieser Kaffee und das Lebensgefühl damit verbunden, da in New York, in Manhattan zur Arbeit spazieren zu können, das zu genießen, ist einfach einer meiner schönsten Kaffeemomente gewesen.
Du warst 2 Jahre lang in New York, oder?
Ja, genau, 2 Jahre lang.
Durchgehend?
Nein, ich war schon ein paar Mal in Österreich auch, also ich bin schon wieder zurückgeflogen. Das ist, wenn man in Amerika lebt, bekommen Distanzen ganz eine andere Bedeutung. Ja. Da ist es dann nicht so, dass man sagt, auf Gottes Willen, jetzt will ich nach Europa fliegen, jetzt muss ich mich 4 Wochen darauf vorbereiten. Das geht dann manchmal spontan, dass man einfach sagt, okay, ich fliege einfach am Donnerstag am Abend zurück nach Europa, schaue, ob es ein Ticket gibt, komme am Freitag in der Früh an und fliege am Montag wieder zurück nach New York. Das war mit den Flugverbindungen damals ohne Probleme machbar. In den letzten 15 Monaten haben wir gelernt, dass es auch anders gehen kann.
Oh ja. Aber wie ist es, wenn man so aus dem österreichischen Gesundheitssystem kommt und nach Amerika geht oder in die USA geht, wo das Gesundheitssystem ja doch ganz anders ist?
Im Prinzip hat man dort gesehen, in welchem privilegierten Land wir leben.
Mhm, verstehen.
Ja, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wo einem in Österreich steht, einen 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, die gesamte medizinische Versorgung vom kleinen Landarzt über niedergelassene Fachärzte bis zu den Spitälern und bis zum den Universitätsspitälern, die stehen einem immer zur Verfügung. Und man weiß eigentlich, man kann das gar nicht schätzen. Da in Amerika ist die erste Frage, auch wenn man in den Emergency Room geht, also nicht, wenn man normal behandelt werden will, sondern auch im Emergency Room ist die erste Frage der Versicherung. Ja. Bei uns geht man mit seiner E-Card einfach ganz normal ins Krankenhaus. Die wird gesteckt, wie es so schön heißt, und damit steht einem alles zur Verfügung. In Amerika ist das ganz anders. Da wird das erste Mal sehr lange die Versicherung abgeklärt, ob eben das Spital, in das man gerade geht, mit der Versicherung, die man hat, einen Vertrag hat und ob der auch wohl alles deckt. Also da wird 17 Mal herumdiskutiert. Wenn man Glück hat, wird man dann behandelt. Aber ich habe das auch oft genug erlebt, weil wir einfach in einem sehr hochspezialisierten, sehr teuren Krankenhaus gearbeitet habe. Das nennt sich Memorial Sloan Kettering Cancer Center und ist das weltweit führende Krebsforschungszentrum. Und dort, das sind keine Notfallspatienten, sondern alles mehr oder weniger gesetzte Behandlungen oder Eingriffe. Und da wird vorher ganz klar abgeklärt, ob das die Versicherung deckt. Und wenn es die Versicherung nicht deckt, dass er, ob der Patient das jetzt selbst zahlen will. In Österreich kennt man das einfach gar nicht. Ja. Also in Österreich ist das jeder gewohnt. Ich gehe um 3 Uhr in der Nacht jetzt in die Notfallaufnahme, weil ich Kopfweh habe. Und ich will, dass da um 3 Uhr in der Nacht alles sofort abgeklärt wird. Ja. Und das ist halt schon ein Privileg, das wir in Österreich genießen, dass man gar nicht hoch genug schätzen kann. In Amerika ist es dann auch so, dass man die Rechnung bekommt. Ja. Also das Krankenhaus stellt ganz normal eine Rechnung für die Leistung, die sie erbracht hat. Das wird aufgeteilt in sozusagen apparative Leistungen, wo eben draufsteht, wie viel hat quasi da eine Untersuchung gekostet, wie viel hat ein Blutlabor gekostet. Wie viel hat der einzelne Parameter gekostet, wird alles aufgeschlüsselt, man bekommt die Rechnung und dann in einer zweiten Rechnung bekommt man dann die Honorarnoten der Ärzte, die dann noch extra quasi diese Honorarnoten stellen und aus dem erstellt sie die Rechnung und es bezahlt dann die Versicherung. Also das heißt, der Patient oder die Patientin sieht ganz genau, was für Leistungen erbracht wurden, wie viel diese Leistungen kosten und dadurch bekommt man auch, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, was Medizin zurzeit oder was Medizin kostet. Ja. Bei uns ist das für Patientinnen einfach ein Durchlaufposten. Ja. Der Patient hat keine Ahnung, was jetzt ein Spitalsaufenthalt gekostet hat. Ja. Wenn der jetzt, egal mit welcher Erkrankung jetzt ins Spital geht, es wird eine Operation durchgeführt, es werden Untersuchungen durchgeführt und der geht nach 1, 2, 3, 4, was weiß ich immer, wie viele Wochen nach Hause und hat keine Ahnung, wie viel Geld jetzt eigentlich ausgegeben wurde. Und das sind diese großen Unterschiede, ja, dass wir eigentlich gar nicht genug wertschätzen können, in was für einem tollen Gesundheitssystem wir eigentlich versorgt werden in Österreich. Ja. Geschweige denn, dass in Amerika nicht jeder krankenversichert ist. Ja. Das ist das Nächste.
Würdest du dir wünschen, dass in Österreich wir als Patientinnen auch mehr wissen würden, was etwas kostet und was das dann auch mehr wertschätzen?
Das würde ich mir wünschen. Das Problem allerdings ist, dass bei uns aufgrund dieser sehr komplizierten Finanzierung und an unterschiedlichen Bereichen, Krankenhäuser werden anders finanziert wie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, dass eigentlich keiner genau sagen kann, was wie viel kostet. Wir schaffen es ja nicht genau das aufzuschlüsseln, wie viel kostet was jetzt, ja. Sondern da wird Geld hineingesteckt, wenn es benötigt wird. Da gibt's dann, was weiß ich, wenn ein Krankenhaus gebaut wird, da schaut man die Kosten an und dann sucht man jemanden oder welche Träger finanzieren das Haus und dann wird's gezahlt, ja. Das heißt, es ist doch ein eher verstaatlichtes System, wohingegen in Amerika diese Krankenhäuser wirklich einfach wirtschaften müssen und sagen, eine Operation am Knie kostet bei uns so und so viel, weil wir eben den modernsten Operationssaal haben, die besten Instrumente, das beste Personal. Deswegen kostet es bei uns Hausnummer 10.000 Euro und im Spital woanders kostet das Ganze nur 5.000 Euro. Und das kann man in Amerika oder auch in vielen anderen Ländern sehr gut festhalten und dadurch wird das Ganze transparenter und bei uns ist das halt sehr kompliziert, weil das alles irgendwie verschlüsselt wird, weil wir einfach unsere unterschiedliche Spitalserhalter haben. Es gibt Universitätsspitäler, die werden über Bund, über Länder finanziert. Dann gibt es die Landesspitäler, die werden übers Land finanziert. Dann zahlt irgendwo die Stadt dazu. Dann zahlen die Krankenkassen auch einen Beitrag dazu. Und. Jeder zahlt was dazu. Und dann haben wir noch dazu nicht nur eine Krankenkasse, sondern wir haben, ich weiß es gar nicht, wie viel es jetzt im Augenblick sind. Es sind ein paar weniger geworden, aber wir sind noch immer fast da, haben noch immer genügend und dann ist es noch für jedes Bundesland eigens geregelt. Also es ist, wenn man unser Abrechnungssystem, da ich im niedergelassenen Bereich tätig bin, also über das österreichische Abrechnungssystem traut sich keine internationale Firma drüber, weil sie einfach sagt, viel zu kompliziert, kennt sich keiner aus. Ne? Und das macht es halt eher schwierig, dann dezidiert zu sagen, wie viel, was hat jetzt eigentlich ein Krankenhausaufenthalt wirklich gekostet.
Ist es dann noch ein bisschen ein Spagat, also für dich jetzt als niedergelassener Arzt, zwischen Unternehmer sein und so abrechnen zu müssen und zwischen Arzt sein und das zu machen, was du eigentlich machen wolltest?
Das ist total schwierig. Das ist wirklich, wie du sagst, das ist ein richtiger Spagat. Ja? Weil man auf der einen Seite ist man Unternehmer, man ist wie ein Unternehmer verantwortlich für die, sage ich jetzt einmal, Firma unter Anführungszeichen, die man führt. Dadurch auch verantwortlich für seine Mitarbeiterinnen. Und auf der anderen Seite ist man Arzt, muss halt die medizinische Leistung auch dementsprechend gut bringen. Und das Problem dabei ist, und ich hoffe, meine Kolleginnen und Kollegen mögen mir das verzeihen, aber die meisten Ärzte sind schlechte Unternehmer. Ja. Das liegt aber auch daran, dass das ja im Studium überhaupt nicht gelehrt wird. Ja. Also es ist im Studium, ich habe, wie gesagt, mit ÖH-Unterbrechungen doch fast 10 Jahre studiert. Man lernt einfach nicht, was man auch als Arzt, als Selbstständiger alles wissen muss. Ich habe das Glück gehabt, auf der ÖH tätig zu sein und habe dadurch einfach auch gelernt, wie finanziert sich eine Hochschülerschaft? Wo sind die Einnahmen, wo sind die Ausgaben, was muss ich aufpassen, was muss am Ende des Tages rauskommen? Und am Ende des Tages bin ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso verantwortlich wie für meine Patientinnen und Patienten. Also es ist ein Spagat, den man jeden Tag machen muss. Ich glaube, die wenigsten Kolleginnen und Kollegen sind da, die sich selbstständig machen, ja, in der Medizinbranche, sind darauf vorbereitet, fehlt im Studium.
Und ich glaube, das ist ja in vielen Bereichen, wo du praktisch eine Fachausbildung hast, fehlt das wirtschaftliche Unternehmertum dazu. Ich glaube, das ist ganz breit angesetzt. Ich meine, ich finde, ich habe mal privat gesprochen mit einem praktischen Arzt, der gesagt hat, ihr könnt sich gar nicht vorstellen, wie viele Patienten ich am Tag sehen muss, damit ich meine Sprechstundenhilfe zahlen kann, damit ich mein Büro zahlen kann und so weiter. Und natürlich bleibt dann auch ein bisschen die Zeit auf der Strecke für Patientinnen und Patienten.
Das ist leider das Thema, dass man halt zum Beispiel, man rechnet immer mit den Krankenkassen, meistens quartalsmäßig ab. Das heißt, 3 Monate werden abgerechnet und in diesen Quartalen sind Leistungen, zum Beispiel Erstordination, das heißt, wenn man Patienten das erste Mal sieht, kann man nur bis zu einem gewissen Anteil überhaupt verrechnen. Das heißt, ich kann nicht alle Patienten verrechnen, die das erste Mal zu mir kommen, sondern nur einen bestimmten Prozentzahl aller Erstordinationen kann ich verrechnen. Ja? Ich kann auch nicht alle Leistungen immer verrechnen, sondern die sind auch alle gedeckelt. Ja? Also ich kann einen spezifischen Test nur so und so oft anbieten im Quartal. Mhm. Und wenn ich den schon so oft gemacht habe, kann ich ihn beim nächsten Patienten zwar wieder machen, aber ich bekomme ihn nicht mehr bezahlt. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Rechnen und leider bleibt dabei einfach auch manchmal die Zeit, die man am Patienten verbringen kann, bleibt leider auf der Strecke.
Ist das auch der Grund, warum es oft Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, wir nehmen keine neuen Patienten mehr? Oder ist es einfach eine Zeitfrage auch?
Es ist eine Zeit, es sind unterschiedliche Punkte, glaube ich. Es ist erstens einmal eine Generationenfrage. Ja? So diesen Landarzt, Hausarzt, der halt 100, 120 Stunden Montag bis Sonntag für seine Patientinnen rund um die Uhr da war und am Samstag in der Nacht noch irgendwo hinfährt, der ist mehr oder weniger am Aussterben. In den Großstädten gibt's ihn schon nicht mehr. Da sucht man halt jetzt andere Systeme rundherum aufzubauen. Aber das ist nicht nur, weil die Medizinerinnen von heute das nicht mehr machen wollen, sondern die Medizin ist weiblich geworden. Ja? Also wie ich studiert habe, 70% der Medizinstudierenden waren Frauen. Und diese Frauen sind natürlich jetzt im Beruf und sind verheiratet, haben Beziehungen, haben Kinder und die sagen einfach, das ist nicht das Leben, das ich führen will. Ich will nicht 100 Stunden arbeiten. Ich will leben, ich will Zeit für meine Familie haben. Und ich habe kein Interesse daran, 120 Stunden in der Ordination zu sitzen. Daran passt sich unser System leider überhaupt nicht an. Das heißt, es gibt sehr schwer sozusagen diese Stellen für Ärzte, die werden ja an eine Person vergeben. Ja, also was weiß ich bin Radiologe, in Linz und ich habe in Linz Süd eine Stelle bekommen und das ist die Stelle, die quasi Ärztekammer und Krankenkassen sagen, ja, da brauchen wir einen Radiologen, das ist eine Stelle. Das Problem dabei ist, ich kann mir diese Stelle nicht teilen. Ja, ich kann nicht sagen, ja, ich würde das zwar gern machen, aber es ist mir irgendwie zu viel Arbeit. Ich teile sie mir mit jemandem. Ja, ich teile sie mir mit einem Studienkollegen. Das ist auch ein Radiologe, der will auch nicht mehr im Krankenhaus arbeiten. Wir teilen uns an der Stelle. Was für die Versorgung komplett das Gleiche wäre. Mhm. Die Anzahl der Untersuchungen wird halt einfach auf zwei Ärzte oder Ärztinnen aufgeteilt und man kann sich so Sachen teilen. Und gerade wenn man sich eben, wie gesagt, anschaut, dass die Medizin doch weiblich ist, dass man halt sagt, die würden sich, haben vielleicht kleine Kinder zu Hause und würden sie einfach gerne mal sagen, wir teilen uns eine Stelle. Jeder macht 20 Stunden, das wäre genau das Richtige. Man kann sich beruflich verwirklichen, man kann sich privat verwirklichen und das wäre einfach angepasster, auch an die Zeit angepasster. Das ist halt in unserem sehr starren System leider ganz, ganz schwer möglich. Also es passieren da Minischritte in die richtige Richtung, aber mit Minischritten, glaube ich, kommt man nicht ans Ziel und das Ergebnis sieht man, dass einfach immer mehr von diesen sogenannten Kassenstellen, wo man direkt mit der Krankenkasse verrechnen kann, der Patient einfach nur seine E-Card abgibt und man verrechnet die Leistung mit der Krankenkasse. Diese Stellen werden immer schwerer zu besetzen, vor allem in ländlichen Gebieten noch viel, viel mehr, aber es wird auch in Städten schwierig. Und da sagen halt viele, ich will gar nicht in dieses System hinein, sondern ich werde Wahlarzt. Mhm. Wahlarzt heißt, ich habe nicht direkt einen Vertrag mit einer Versicherung oder mit den Krankenversicherungen, sondern ich verrechne den Patienten selber, stelle ihm diese Honorarnote und sage, das ist sie. Sie waren eine Stunde bei mir und das hat halt 100 € Hausnummer gekostet, diese Stunde. Und damit, mit dieser Rechnung, gehen sie zur Krankenkasse und bekommen das Geld dann zurück. Man bekommt außerdem nicht alles zurück, sondern maximal in diese 80%. Und den Rest muss man sich selber zahlen. Und deswegen wählen aber immer mehr Kolleginnen und Kollegen diesen Weg, um zu sagen, damit bin ich unabhängig und damit muss ich nicht so und so viele Patienten in der Stunde anschauen, um meine Ordinationsangestellten zu bezahlen, sondern ich sage mir, ich nehme mir Zeit für meine Patientinnen und für meine Patienten und verlange dann dementsprechend ein sogenanntes Stundenhonorar. Aber dafür habe ich Zeit und immer mehr Patienten nehmen das auch in Anspruch und zahlen diesen Beitrag, diesen Selbstbehalt, den man immer wieder hört.
Aber glaubst du nicht auch, ich meine, ich höre dich und man sieht es auch bei uns, also wir wohnen beide in einem Bezirk, wo jetzt nicht so ein hohes Einkommen ist und bei uns ist zum Beispiel seit Jahren schon eine Kinderarztstelle nicht zu besetzen, ja. Weil es genauso ist. Aber ich glaube, ist es nicht so, dass wir als Patientinnen oder als Gesellschaft sich denken, ja, Ärzte machen das ja, weil sie das Beste für die Menschen wollen. Ärzte wollen ja nur helfen. Und deswegen kann man auch verlangen, dass sie 1000 Stunden arbeiten und wenig verdienen oder was auch immer. Ja. Hat man ja auch in der Pandemie jetzt gesehen, dass von den Ärzten und von medizinischem Personal ja einfach viel verlangt worden ist.
Natürlich kann man das verlangen, ja, aber es ist halt die Frage, ob Kolleginnen und Kollegen dazu bereit sind oder ob sie sagen, ich liebe meinen Beruf und ich mache es wahnsinnig gern, aber ich habe keine Lust, mich dabei kaputt zu machen. Ja. Ich kann ja nicht nur auf die Gesundheit der anderen schauen und dabei auf meine eigene Gesundheit vergessen. Ich muss ja an mich auch denken. Ja. Und es hilft keinem, wenn sie jemand kaputt macht. Also eine Pandemie ist natürlich eine Ausnahmesituation. Und keiner, da geht es ja nicht nur um die Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, da geht es ja auch um das Pflegepersonal im Krankenhaus. Die waren in dieser Situation einfach sehr gefordert, weil einfach die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Da kann man wahrscheinlich nicht sagen, ich gehe jetzt heim. Ja, das schafft man nicht. Das schafft aber, da muss man, das geht sowohl den Ärztinnen als auch dem Pflegepersonal komplett gleich. Ja. Man kann schon viel verlangen, aber man muss auch dann wieder mal sagen, okay, es muss irgendwie wieder weitergehen. Es muss wieder auf ein normales Maß zurückkommen und im Augenblick bewegen wir uns wieder gut in diese Richtung. Aber wir werden sehen, was der kommende Herbst wieder bringt.
Auf die Pandemie, so wie sie im Endeffekt geworden ist, ja gut, hat uns alle überrascht, aber findest du, waren wir genug vorbereitet? Oder war das Gesundheitssystem vorbereitet?
Nein, wir waren überhaupt nicht vorbereitet. Hat uns alle komplett überrascht, mich eingeschlossen. Ne? Mich komplett eingeschlossen. Wir waren einfach null darauf vorbereitet. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals eben diese Ordination in Linz übernommen im Jänner 2020. Und Mitte März war auf einmal der erste Lockdown. Ja. Und auf einmal war die Ordination komplett leer. Und keiner hat gewusst, was ist, wenn der Patient jetzt reinkommt, was machen wir mit dem? Ja. Was sollen wir jetzt machen? Ja. Damals hat das Testen noch nicht gegeben. Da hat man gesagt, jeder Patient ist sowieso ansteckend. Und keiner hat noch gewusst, damals war das ja nicht einmal noch klar oder so klar, wie es heute ist, wie wird das Virus jetzt genau übertragen? Wird es jetzt doch übertragen, dass man die Türklinke angreift oder doch mehr wie Luft übertragen? Also es hat uns alle komplett am falschen Fuß erwischt. Ja. Nicht nur die Medizin, ich glaube auch die gesamte Gesellschaft war damit überfordert.
Wie war eigentlich deine Einschätzung als Arzt oder als Mediziner? Weil es hat ja viele mich eingeschlossen, ich will mich da gar nicht mit daraus nehmen, es war so, ah ja, ist halt eine ärgere Grippe, also so ganz am Anfang, so März, Februar noch, wo das noch recht weit weg war von uns, dann war oft so, naja, also das ist in 2 Wochen auch wieder vorbei, dann haben wir es geschafft. Hast du dir als Mediziner gedacht, so, nein, das wird länger?
Schwer zu sagen, also ich habe in diesen 2 Jahren in New York das Glück gehabt, mit Viren zu arbeiten. Damals haben wir sie aber für was anderes eingesetzt. Wir haben probiert, den Viren dafür einzusetzen, um Krebs zu bekämpfen. Dadurch habe ich gewusst, dass die Medizin sehr viel über Viren weiß. Der Herbst hat mich dann überrascht. Der Herbst hat mich dann überrascht, dass es wirklich solche Wellenbewegungen geben kann, dass das auf einmal im Herbst noch einmal so ansteigen wird, diese letzten 6 Monate so verlaufen. Das hätte ich mir nie gedacht. Das war wirklich, glaube ich, war aber auch für viele eine Überraschung. Die Gefahr, dass es uns im Herbst wieder passieren wird, die würde ich jetzt nicht herbeireden, aber ich glaube, so wie wir es jetzt erleben, dass jetzt unsere Neuinfektionen unter 100 sind, ich glaube, das wird nicht so bleiben. Also ich glaube, dass das im Herbst doch wieder steigen wird. Ich sehe das schon ein bisschen, dass wir dazu tendieren, die gleichen Fehler wie vorher ja noch einmal.
Wenn du jetzt so diese Diskussionen hörst, die wir schon seit 15 Monaten führen, so, welche Maske trage ich und wann muss ich sie aufsetzen und wie setze ich sie richtig auf und da, denkst du dir jetzt, tust nicht herumeiern, setz das auf, weil ich meine, als Arzt ist man sich gewöhnt, viel zu tragen, nehme ich mal an. Findest du es irgendwie ein bisschen lächerlich, diese Diskussion, dass man dauernd irgendwie herumeiert, Maske wo und wie viel und...
Also das kann ich überhaupt nicht ausstehen, wenn quasi Leute sagen, ach, das ist eine Zumutung, diese Maske zu tragen und das ist ein Wahnsinn und man kriegt keine Luft und hin und her. Medizinisches Personal trägt diese Maske seit Jahrzehnten immer schon im Operationssaal, auf Intensivstationen, in Ambulanzen. Also das gilt überhaupt nicht. Das andere ist natürlich, man muss es halt sehr einfach auch erklären. Ja? Man hat sicher da Feintuning betreiben können, wo muss man sie jetzt aufsetzen und wo kann ich sie runter tun. Verstehe schon diese allgemeine Tendenz zu sagen einfach, es gibt eine Maskenpflicht. Ja, wir diskutieren nicht über die Größe von einem Geschäft, wir diskutieren nicht jetzt in der Schule am Gang, ja, im Klassenzimmer, nein, wenn ich sitze auch und hin und her, kann ja kein, ich habe auch inzwischen aufgehört, das jede 2 Wochen zu verfolgen, wo muss ich sie jetzt aufsetzen, wo kann ich sie runternehmen, muss ich jetzt eine FFP2-Maske oder nur einen Nasenschutz tragen. Also ich habe immer und überall FFP2-Masken und es ist ganz natürlich, dass ich sie in der Öffentlichkeit einfach aufsetze. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich verstehe ja nicht, wie gesagt, wir haben oft Diskussionen mit Patienten in der Ordination, die einfach sagen, na, sie können diese Maske nicht sagen. Also wie ihr vielleicht wisst, wird bei uns eben, also wird man in dieses CD- oder MR-Gerät hineingeschoben, das ist so eine Röhre, wo man hineingeschoben wird, und da muss man auch die Maske auflassen. Und diese Diskussion mit plötzlich, ja, doch, natürlich, ich liege ja in einer Röhre drin. Mhm. Das kann man, ich will auch nicht der nächste Patient sein, wenn dort vorher einer drin entgegen ist, der gerade reinkustet hat. Ja? Mhm. Wir tun eh so viel wie möglich desinfizieren, aber das kann ich von einem Patienten, glaube ich, schon verlangen, dass er für diese 10 Minuten, Viertelstunde auf einer auch umliegen diese Maske aufbehält. Ich glaube, das ist, also da habe ich eigentlich null Toleranz.
Ich denke mir, ich meine, wir haben jetzt irgendwie schon gelernt in den letzten 15 Monaten, dass durchs Maske tragen und so auch weniger Schnupfen und diese ganzen Wintergeschichten und Verkühlungen und Grippen und so waren. Also wenn es nur das bewirkt, ist es ja schon großartig eigentlich.
Ich kann aus meiner eigenen, also bei mir jetzt nicht, weil ich ja Radiologe bin, aber ich bin in einem Ärztezentrum zu Hause, da ist auch eine Apotheke. Es gibt keine Infektionskrankheiten mehr in Österreich. Nein. Gibt es nicht mehr. Es gibt keine Grippe. Der Kinderarzt bei mir im Haus ist auch ein Kinderarzt, der sagt, es gibt keine kranken Kinder mehr. Es gibt keine Kinder mit Schnupfen, nichts. Gibt es alles nicht mehr.
Aber das ist doch großartig. Allein deswegen sollte man es doch tragen, oder? Ich meine, nur deswegen.
Das ist die Frage, ob das wirklich der Sinn und Zweck ist. Ja? Also ich weiß nicht, ob quasi wenn Kinder überhaupt nicht mehr oder ein kindliches Immunsystem, das ja auch lernen soll, mit Erregern fertig zu werden, wenn das nicht ständig auch Erregern ausgesetzt ist. Und ich weiß es von meinen Kindern, die haben halt, wie sie in den Kindergarten gekommen sind, ein Jahr lang durchgehend eine rinnende Nase gehabt. Ja, die ist halt dauernd da gekommen, ja, weil halt dort alle möglichen Keime herumfleuchten in einem Kindergarten. Ja. Aber dadurch, glaube ich, wird auch das Immunsystem einfach herausgefordert und das muss auch lernen. Ja. Also man muss auch das Immunsystem ein bisschen stressen. Das ist, ich war voriges Wochenende in der Wachau und habe dort viel über Weinreben gelernt und auch diese Weinreben, die eingepflanzt werden, werden irgendwann einmal so zurechtgeschnitten, dass sie ein Jahr lang kompletten Stress haben und ihre ganze Kraft ins Wachstum investieren müssen, damit sie dann am Ende gute Trauben tragen. Ich glaube, das ist bei unserem Immunsystem nicht anders. Also wenn ich das ganze Zeit das Immunsystem nur schone und sage, dann kann man alles fernhalten und aus irgendeinem Grund muss es dann so richtig arbeiten, ich glaube nicht, dass das Immunsystem so gelernt hat. Also ich glaube schon, dass man die Kinder auch den Umgebungskeimen aussetzen muss. Und ich glaube nicht, dass das eine natürliche Situation ist, die wir jetzt haben.
Das stimmt. Ich meine, nebenbei ein sehr guter Freund von mir, der auch bei uns im Podcast schon war, der arbeitet bei der NHS in England und der erzählt, dass sie in England jetzt schon das Problem haben, dass Kinder mit sehr, sehr starken Lungeninfekten kommen und Lungenkrankheiten kommen, weil die halt das Immunsystem das überhaupt nicht erblasst, irgendwie eine Bronchitis zu haben.
Genau, das ist genau das, was ich meine. Ja. Also, das trifft eben speziell die Kinder, ja. Aber ich glaube auch für die Erwachsenen, wenn eben die Apothekerin mir erzählt, dass sie keine Grippemedikamente verkauft. Ne? Ich habe im Winter nur Grippemedikamente verkauft. Also das mit der Maske mag schon Sinn machen, aber das sind alles noch Nebenwirkungen, die man ja überhaupt nicht abschätzen kann. Ne? Keine Ahnung, wie das einmal in ein paar Jahren auswirken wird. Ja?
Und wie oft war das jetzt in der Pandemie für dich, dass dich irgendwelche Freunde oder Verwandte oder Bekannte angerufen haben und gesagt haben, jetzt erklären wir mal, wie das ist. Und ist das wirklich gefährlich oder muss ich jetzt wirklich aufpassen oder darf ich das und jenes machen? Bist du da Telefonjoker für jeden?
Nein, ich habe da eigentlich gar nicht mehr gern. Also weder am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber zum Schluss eigentlich gar nicht mehr drüber gesprochen. Also ich habe eher nur geschwiegen. Weil inzwischen jeder Medizin studiert hat, das Medizinwissen eben aus Google, YouTube und der täglichen Berichterstattung gehabt hat und da Meinungen so aufeinander prallen, dass das keine Diskussion ist und schon gar keine wissenschaftliche Diskussion ist. Also da ist einfach, ja, gerade auch in dieser Berichterstattung findet keine wissenschaftliche Diskussion leider statt. Jeder glaubt, das, was er irgendwo gehört hat, ist das Richtige. Ja, das hat dann auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren.
Ja, zu denken, wenn Patienten auch kommen und sagen so, also ich habe in Google gelesen und ich habe im Internet gelesen, dass...
Selbstverständlich. Also das passiert nicht nur einmal im Jahr, sondern das passiert zwei, dreimal am Tag. Dass ich habe gelesen. Man kann dann nur sagen, ja, einfach sagen, ja, ist okay. Aber die Diskussion drüber ist mühsam. Also es grassieren um dieses Virus und speziell auch über die Impfung so viele Mythen, dass es einfach keinen Sinn macht, darüber zu diskutieren. Also man kann sich das anhören und sagen, ja, okay, wenn du der Meinung bist, ist okay, darüber zu diskutieren. Also sowas als wissenschaftlicher Diskurs ist in der Medizin, der eben evidenzbasiert ist, den gibt es leider nicht. Den gibt es in dieser Pandemie überhaupt nicht. Ja. Oder zumindest vielleicht gibt es ihn in Fachkreisen. Ja.
Also meinst du, wenn wir den Podcast vom Drosten hören, sind wir nicht eigentlich schon ein bisschen Virologen?
Das ist gut, wenn man, also ich finde, dass sie teilweise Podcasts vom unterschiedlichsten gut, wenn sie Sachen erklären. Ja? Also man muss ja einfach Sachen verstehen. Das ist ja sehr gut, aber das Problem ist halt auch bei dieser Informationsflut zu unterscheiden, was davon nehme ich jetzt mit für mich oder was davon nehme ich nicht mit für mich. Und solche Erklärungen habe ich total, also diese Erklärungen habe ich total gut gefunden. Und ich glaube, es gibt in dieser Pandemie keinen einzigen Experten, der immer richtig gelegen ist. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle keinen ein, der da immer richtig gelegen ist. Ja? Egal, ob in Deutschland, in Österreich oder auch in Amerika. Ja? Wir haben da alle, glaube ich, jeden Tag dazugelernt.
Was ja auch passiert ist und was ich glaube, gerade in deinen Bereich reinfällt, ist, dass die Menschen einfach aufgehört haben, auch zum Arzt zu gehen, einfach weil sie auch Angst hatten, dass sie dort dann krank werden und dadurch halt auch relativ spät erst erkannt haben, eben zum Beispiel Krebs. Merkst du das, dass jetzt einfach die Zahlen, was Krebsleiden oder Krebskrankheiten betrifft, jetzt nach oben gehen?
Sehr richtig, Christiane. Das war halt auch leider die eigene Kammer, die Ärztekammer in dem Fall, die da im Rahmen des ersten Lockdowns groß verkündet hat, gehen Sie nicht zum Arzt. Ja, ich meine, war für mich damals schon unbegreiflich, wie man quasi als Arzt sagen kann, gehen Sie nicht zum Arzt. Also das wie, keine Ahnung, wenn der Herr Amazon-Gründer, der Jeff Bezos, sagt, kaufen Sie nicht bei Amazon. Ja? Also völlig abstrus. Ja. Und das Traurige war, und das haben wir vor allem nach dem ersten Lockdown gesehen und jetzt auch noch, dass einfach Bezug nehmend auf Mammographie-Screening, also es gibt in Österreich dieses Mammographie-Screening, wo jede Frau in einer gewissen Altersspanne eingeladen wird, zur Mammographie zu gehen. Diese Briefe sind quasi ausgesetzt worden, die Damen sind nicht gegangen und wir haben und sehen jetzt nach wie vor doch immer öfter Patientinnen, die sagen, eigentlich hätte ich so ein voriges Jahr gehen, aber da war halt Lockdown. Ja? Und so habe ich das halt um ein Jahr verschoben. Auch diese Folgewirkungen, also diese verschleppten Krebsdiagnosen, dazu gibt es keine Zahlen, die werden nicht veröffentlicht, da wird nicht hingeschaut, weil das könnte ja den Regierenden dann doch nicht so gut ins Konzept passen, so wie sie halt jetzt dastehen und sagen, wir sind so gut durch die Pandemie gekommen und wir haben alles richtig gemacht und wir waren die Besten und Österreich ist am besten durchgekommen. Und das Spannende ist, das behauptet ja jedes Land von sich, am besten durch die Pandemie gekommen zu sein. Wir machen das halt auch, aber ich glaube, dass da sehr viel auch verzögert oder zu spät diagnostiziert worden ist. Und wäre interessant, wenn unsere Simulationsforscher auch das einmal simulieren würden, was daraus eigentlich auch die Langzeitwirkungen sind. Ja? Und ich würde das Ganze nicht verharmlosen. Und das ist jeder, der erkrankt ist und schwer erkrankt ist, da hat man tiefes Bedauern und Mitleid. Aber man darf auch die andere, also die Kehrseite der Medaille nicht sehen, dass aufgrund, wie wir einfach in den letzten Monaten unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem betrieben haben, sicher sehr viel richtig gemacht haben, aber auch andere auf der anderen Seite, einige Patientinnen, da auch auf der Strecke geblieben sind. Und das soll man auch nicht aufwiegen. Also das ist ja was, was man nicht kann. Man kann Erkrankungen, Krankheit oder geschweige denn Menschenleben aufwiegen. Mhm. Aber immer nur das eine hinzustellen, ist, glaube ich, auch nicht ganz, ganz fair und ganz richtig.
Glaubst du, wäre es, wenn wir irgendwann diese Pandemie mal irgendwie loskriegen, wäre es mal wichtig, darüber zu reden, ob unser Gesundheitssystem eigentlich noch so funktioniert, wie wir es propagieren, sagen wir mal so.
Das hätte man vor der Pandemie schon machen können.
Ja, aber die Vergangenheit reisen ist schwieriger als in die Zukunft.
Na, jetzt braucht man, jetzt, also nach wie vor, ich glaube, das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, dass wir in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt leben. Und ich halte das für mich persönlich, aber auch für alle, die hier leben, für ein Privileg. Mhm. Für ein richtiges Privileg, das auch viel zu wenig wertgeschätzt wird. Wir haben Gott sei Dank nie die Situation gehabt, dass uns Beatmungsplätze oder Intensivplätze ausgegangen sind, weil wir einfach so viele davon haben. In anderen Ländern ist das passiert. Aber wie gesagt, war auch bei euren Eingangsfragen dabei, was ich machen würde, wenn ich Gesundheitsminister würde ich einfach einmal die Finanzierung dieses Systems vereinheitlichen und auf einheitliche Beine stellen. Aber ganz ehrlich gesagt, halte das für Unmöglichkeit, weil es wird seit Jahrzehnten probiert. Aber da kommen so viele unterschiedliche Interessen, treffen da aneinander, dass ich da für die Zukunft nach der Pandemie eher schwarz sehe, dass das jemals passieren wird. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Ne?
Das stimmt. Aber ich stelle jetzt mal die zweite mit Milch und Zucker Frage.
Ja.
Und zwar, was kann man von dir lernen? Ich meine, du hast es ja vorher schon erzählt, diese Geschichte mit den Mentoren in den USA.
Das waren für mich einschneidende Lebensabschnitte, ja, wo man einfach das Glück hat, mit erfahreneren Leuten zusammenzuarbeiten, die einen bei der Arbeit führen. Und das ist der große Unterschied. Mentoring kennt man, das gibt's in Österreich nicht. Ja. Das ist was, war einfach zutiefst Amerikanisches, oder es war halt in diesem Spital so verankert, dass jeder Junge einen erfahrenen dazu bekommt. Und in Amerika, gerade mit diesen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die waren höchst erfolgreich. Also man kann sich das in österreichischen Dimensionen gar nicht vorstellen. Also da geht es nicht darum, wie viele Vorträge sie gehalten haben, wie viele wissenschaftliche Publikationen. Ich habe auch zwischen 50 und 100 wissenschaftliche Publikationen. Die haben tausende Vorträge, habe ich weit über 200 gehalten. Ja. Dann geht es darum, Forschungsgelder zu akquirieren in Amerika. Ja. Aber für sie der wichtigste Punkt, und auf das waren sie immer am meisten stolz, war zu sagen, welche Leute sie gementort haben. Ja. Mit welchen Leuten haben sie zusammengearbeitet? Und das hat sie am meisten stolz gemacht. Ja. Zu sagen, ich habe mit dem Herrn Meyer zusammengearbeitet, der ist jetzt dort und der macht das. Und der Herr Müller war auch bei mir und. Und das ist für sie eigentlich das Größte, weil das kennt man in Österreich nicht. In Österreich ist immer so ein bisschen der Neid, um Gottes Willen. Wenn ich dem jetzt alles beibringe, was ich auch kann, dann wird der ja vielleicht eines Tages mal besser als ich. Und das ist so ein bisschen das österreichische Denken, ja.
Alle.
Und ich weiß nicht, ob sie mir da beipflichten können, ja, aber das ist
komplett. Schon,
ja.
Komplett.
Ja. Aber, und in Amerika ist das komplette Gegenteil, ja. Also, wo man sagt, ich muss ihm alles beibringen, alles, was ich weiß. Und dann, wenn ich Glück habe, wird er am Ende des Tages besser nur als ich. Und ich kann dann hinschauen und sagen, er hat von mir gelernt. Und das ist was in Österreich sehr in den Kinderschuhen steckt. Also wie an der Universität, an der Medizinischen Universität Wien war, haben wir das, hat so ein Mentorinnen-System im Aufbau gegeben. Das ist überhaupt nicht in unserer Mentalität drinnen, weil bei uns steckt das schon sehr tief drinnen, dem anderen doch nicht alles zu sagen, weil der könnte dann vielleicht doch ein bisschen besser werden als ich und dann bin ich nicht mehr so gut. Also so ein bisschen das System, ich bin nicht der Beste, sondern ich bin deswegen der Beste, weil ich alles sage, was ich weiß. Ja. Und das waren für mich schon Erfahrungen, die sehr einschneidend waren. Ja. Das Glück habe ich aber dann immer wieder gehabt, dass ich bin aus Amerika zurückgegangen, war dann an AKH Wien und habe dort auch wieder solche Menschen getroffen, die einen ein bisschen führen. Ja. Da geht es nicht darum, dass ich meine Arbeit gemacht habe. Ich glaube, ich war immer sehr konsequent in meiner Arbeit und auch sehr zielstrebig. Ich habe das selber gemacht. Und ein Mentor ist auch nicht dafür da, dir die Arbeit abzunehmen, ja, sondern der ist auch dafür da, wie soll man sagen, um dir auch in regelmäßigen Abständen in den Hintern zu treten. Aber im Endeffekt ist er auch da, um dich so gekonnt zu führen, dass es dir vielleicht manchmal gar nicht auffällt. Ne. Und das ist was ganz was Tolles. Also wenn man was von mir lernen kann, dann ist es auch vielleicht, wie heißt es so schön, dass das Leben beginnt am Ende der Komfortzone. Was man was von mir lernen kann, dann ist es auch, so mutig zu sein und zu sagen, ich verlasse meine Komfortzone. Und zu sagen, ich gehe irgendwo anders hin, ich schaue mir irgendwas an, was komplett anders ist. Wo ich weiß, das wird nicht einfach. Also wie ich zum Beispiel nach Amerika gegangen bin, war die meiste Meldung, die ich gehört habe von meinen Bekannten und Freundeskreis, warum tust du dir das an? Warum gehst du jetzt mit über 30 Jahren nach Amerika? Du hast da einen guten Job, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto, du hast alles, was du hast eine Ausbildungsstelle damals auf einer Universitätsklinik. Die haben gesagt, warum gehst du nach Amerika? Das waren eigentlich, und das hat mir noch mehr darin gestärkt, das zu machen. Und die ersten 3 Monate da drüben in Amerika bin ich jeden Tag verzweifelt. Ich bin jeden Tag verzweifelt. Ich weiß nicht, wie oft ich dort am liebsten losgeheult hätte. Ja? Weil alles komplett anderes war. Die Systeme funktionieren. Man kommt da drüben in Amerika an, man hat kein Telefon mehr. Man kriegt kein Telefon als Ausländer. Eine Bankkonto in Amerika zu öffnen als Ausländer, ein Wahnsinn. Dann muss man in einen neuen Job reinwachsen, die Leute kennen, eine neue Sprache, ein neues Gesundheitssystem, alles. Ich bin dort am Anfang nur herum und habe gedacht, das gibt's nicht, das kann nicht passen. Ich halte das alles nicht aus, aber der Zeitpunkt einfach zu sagen, aufzugeben, das wäre für mich auch nicht in Frage gekommen, sondern aber da bin ich dort gesessen und habe mir gedacht, in diesen Meetings, entweder verstehe ich die Sprache nicht oder ich verstehe nicht über das, was sie reden. Aber ich kann es im Augenblick nicht einmal definieren, was es ist, was ich nicht verstehe. Und das ist schon eine Erfahrung. Also würde ich auch vielen empfehlen, zu sagen einmal, wie das ist, wie schwer das ist, in einem neuen Land neu anzufangen. Bei null nämlich. Ohne Freundeskreis, ohne bekannte Arbeit, ohne irgendwas einfach zu sagen, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, bei mir war es halt Amerika und New York ist halt auch nicht die leichteste Stadt gewesen, und zu sagen, ich fang von vorne an. Aber das Schöne war, nach 2 Jahren wurde ich überhaupt nicht mehr weg. Und was halt dann immer im Kopf zurückbleibt, ist das Lied eben von Frank Sinatra, das New York. Mhm. If you can make it there, you make it everywhere. Das klingt dann immer im Kopf ein bisschen nach. Ja, also das ist was, glaube ich, was man außer vom Medizinischen, glaube ich, von mir lernen kann, das zu sagen, dass man den seinen Arsch ein bisschen heben sollte und einfach einmal sagen soll, ich mache jetzt einmal was Neues, probiere was Neues aus. Wir sehen, wie ich außerhalb meiner Komfortzone, wie ich dort wachsen kann.
Ich wollte bei den Komfortzonen nochmal anknüpfen, weil du hast ja in den Questions to Go gesagt, du wolltest schon als Kind Arzt werden. Ich denke mir aber, die Onkologie oder die Radiologie ist jetzt nicht so unbedingt die Komfortzone, wo man sich denkt, ah, dort ist geil, das macht Spaß, wenn man dort ist. Wenn man ja auch immer mit schweren Schicksalen zu tun hat.
Das, als Kind habe ich gar nicht an die Radiologie, an die Onkologie gedacht. Das sind eher Zufälle, die man dann sieht. Aber ich kann mich erinnern, also meine Eltern haben das schon immer gesagt, also als kleiner Bub war ich schon, habe ich immer gesagt, ich will Arzt werden. Ja. Also das hat sich dann so weitergezogen und dann habe ich irgendwann einmal maturiert und meine Eltern dann gesagt, nach der Matura, habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, Medizin studieren. Und die haben dann herum, Medizin, das studieren so früh, da kriegst du nie einen Job. Damals war das halt noch so, du kriegst nie einen Job. Und da studieren über 1000 fangen da an. Und das sind so schwer, die Prüfungen, man muss so viel auswendig lernen. Und. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, aber wenn dann alles aufgezählt wird, was jetzt dagegen spricht. Ja? Mhm. Und das haben dann auch Freunde oder väterliche Freunde gemacht und haben gesagt, Medizin und hin und her. Und ich habe mir dann gedacht, die haben so oft recht. Hat meine Eltern, mit meinen Eltern habe ich eigentlich wirklich ein tolles Vertrauensverhältnis gehabt und habe gesagt, die meinen das nur gut. Also habe ich mich dann hingesetzt, habe den Studienführer damals, auch Studienführer der Universitäten gegeben, habe das aufgeschlagen, wie ich. Ja, genau, ja, das gelbe Buch. Und dann habe ich gewusst, da ich aus Leoben bin, an der Montanuniversität in Leoben studiere ich sicher nicht. 18 Jahre Leoben reichen für ein Leben. Wir müssen woanders hin. Der nächste Ort war dann Graz. Dort habe ich dann auf der Technischen Universität aufgeschlagen und habe gelesen, Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau. Das ist wirklich ein sehr cooles Studium. Das mache ich. Habe dann dort inskribiert. Es war Katastrophe. Furchtbar. Das war wirklich für mich ein furchtbar fades Studium. Also wirklich. Und dann habe ich ein Jahr später, dann habe ich dann, wisst ihr, da war das damals noch, dass ich mit dieser für die Familienbeihilfe Mindestwochenstundenanzahl und so weiter zu erreichen. Da habe ich diese Mindestwochenstundenanzahl gemacht. Und ein Jahr später bin ich wieder zu meinen Eltern hin und habe gesagt, es ist mir jetzt völlig egal, was ihr sagt. Ich wollte es immer machen und ich mache es jetzt. Ja? Und so habe ich einfach das Medizinstudium begonnen. Bin aber auch froh, dass ich dieses eine Jahr auf der Technischen Universität verbracht habe, weil ich dort einfach, wenn ich gleich Medizin studiert habe, diese Medizin ja jetzt noch schlimmer mit der eigenen Universität, also medizinische Universität, damals war es halt die medizinische Fakultät, aber das ist immer so, man lernt nur Mediziner kennen, ja. Man studiert auf der gleichen, in der gleichen Fakultät, nach dem Studium macht man den Turnus, Nachtdienste mit den Medizinern, redet man über das Gleiche, also der Freund ist gleich entwickelt sich eh so in diese Richtung hin, aber ich habe das einfach dadurch, dass ich ein Jahr auf der TU studiert habe, auch viele andere Menschen kennengelernt und da sind tiefe Freundschaften entstanden, die auch heute noch bestehen. Und das Lustige ist, wir waren damals eine Runde von 6, 7 Leuten und nur einer hat Maschinenbau fertig studiert. Also alle anderen, wir sind in unterschiedlichste Richtungen verstreut. Pilot, Betriebswirt, Architekt, also alles Mögliche ist dabei. Aber die Onkologie, also das habe ich damals überhaupt nicht abschätzen können, dass ich da quasi in die Radiologie gehe. Das war eher Zufall.
Aber du hast ja auch wahrscheinlich in deinem Leben genug Studienberatung schon gemacht.
Ja.
So wie ich auch.
Immer wieder, ja.
Genau. Wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, also ich habe jetzt alle Staffeln Emergency Room und alle Staffeln Grey's Anatomy gesehen und jetzt. Genau. So kommen die Leute, oder?
Ja, selbstverständlich. Es war immer, man hat immer, wenn man Studierendenberatung gemacht hat, hat man immer gewusst, welche Fernsehserie gerade aktuell ist. Ja? Weil wenn es Quincy war, wollten alle Gerichtsmediziner werden. Wenn es Emergency Room war, wollten alle Notfallmediziner werden. Also man hat immer gewusst, okay, zurzeit läuft gerade Emergency Room.
Aber wenn die dann kommen sind und sagen, ich will jetzt unbedingt Notfallmedizinerin oder Mediziner werden.
Ja.
Oder auch heute, was sagst du den Leuten?
Was sagt man den Leuten, dass man Notfallmedizin nicht studieren kann? dass man halt als erster ins medizinische Universität gehen muss, dazu gibt es jetzt, damals hat es das nicht gegeben, jetzt ist das erst strenge Aufnahmetest, das heißt, man muss jetzt den Aufnahmetest vorbereiten. Dann muss man 6 Jahre Medizin studieren, dann kommt noch die Facharztausbildung, die ebenfalls 6 Jahre dauert. Also im schnellsten Fall in 12 Jahren ist man Notfallmediziner. Und dann ist es den meisten schon einmal fürs Erste vergangen. Die sind dann völlig enttäuscht und sagen, oh, was? 12 Jahre? Ich sage, 12 Jahre, wenn es schnell geht. Eher 15. Na, war lustig. Also ich habe schon immer, das war auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, sozusagen, man soll sich da nicht zu sehr von Arbeitsmarktstatistiken und Aufnahmeprüfungen und ist dieses Studium wohl sinnvoll und kann ich danach wohl einen Job finden, völlig egal. Aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich das machen will, dann führt sowieso kein Weg dran vorbei, es zu machen. Ja? Mit allen anderen wäre ich unglücklich oder ich würde immer wieder zurückschauen und sagen, man hätte doch, ja. Also ich blicke zurück und blicke mit Freude auf mein technisches Studium zurück, sag, ich weiß es ganz genau, das wäre nichts für mich gewesen. Aber dadurch habe ich sehr viele Freunde kennengelernt, die mich jetzt fast 30 Jahre begleiten. Also es hat schon seinen Grund gehabt, warum ich diese Extra-Runde eingelegt habe oder gebraucht habe. Ja.
Der erfahrene Studentenberater, ich würde genau den gleichen Text nämlich sagen. Also andere Berater, ja. Aber der Inhalt wäre sehr ähnlich.
Ja, aber wie gesagt, das Lustige war wirklich, es ist egal, welches Studium man da ist. Ja. Ich habe halt speziell für Medizin beraten, aber man hat immer genau gemerkt, welche Fernsehserien dort up to date sind. Und ich traue mich wetten, was weiß ich, wie heißt diese, wenn Anwaltsserien sind, dann wollen wahrscheinlich alle Just studieren und wenn Grey's Anatomy läuft, wollen alle Neurochirurg oder irgend sowas. Die kommen ja dann nicht und sagen, ich will Medizin studieren. Ja? Die sagen ja nicht, ich will Medizin studieren, sondern die sagen, ich wäre gern Gerichtsmediziner oder ich wäre gern Neurochirurg. Wie wäre ich das?
Aber wenn wir jetzt schon bei den lustigen Geschichten sind, stelle ich dir gleich die nächste mit Milch und Zucker Frage, und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Situationen, das sind so situationsabhängig, so wie wenn ich jetzt mit euch drüber rede und dann kommen diese Erinnerungen wach und man einfach gern dran zurückdenkt und einfach, ja, ich kann mich jetzt zum Beispiel drüber freuen, weil wir das gesprochen haben, über diesen Freundeskreis, den ich damals da auf der TU aufgebaut habe und mir jetzt denke, es sind echt, wir kennen uns seit 30 Jahren, wir haben wirklich viel gemeinsam erlebt, also wirklich viel. Und das bringt mich einfach zum Schmunzeln, weil ich sage, wir sind da so viel gegangen und das ist einfach schön, ja. Es ist einfach schön, dann freut mich das eigentlich sehr. Ja. Das ist immer wieder, so tauchen solche Momente auf.
Und gibt es in deinem Beruf auch Momente, wo man lacht, oder ist das eher nicht so lustig?
Naja, man lacht schon, aber man lacht jetzt nicht vor dem Patienten unbedingt. Aber man lacht schon. Es ist ja, es gibt traurige Momente. Ich habe genügend auch Patientinnen und Patienten verloren, auch unterschiedlichen Alters. Also ich bin auch lange Zeit als Notarzt gefahren. Da sieht man schon sehr viel Schierches auch. Aber es ist trotzdem, das Positive überwiegt bei Weitem. Das Positive überwiegt bei Weitem. Und natürlich lachen wir auch bei der Arbeit. Ja. Es gibt auch oft immer wieder lustig, weil wir ja doch Bilder produzieren, sei das CTMR oder Röntgenbilder. Und die schauen meistens so halt aus, wie medizinische Bilder ausschauen. Aber manchmal kommen dann halt ganz lustige Bilder, wie wenn er so ein MR-Bild aufschneidet. Da kommen halt auf einmal irgendwelche komischen, abstrusen Figuren raus, wie wenn man quasi so Wolkenbilder ein bisschen auf einmal sieht und auf einmal schaut die Wolke nach irgendwas aus und so schaut dann auf einmal eine Darmschlinge nach einem Gesicht aus. Und das sind dann schon Momente auch im Berufsleben, die das ganz lustig machen. Ich soll ja in meinem näheren Umfeld, also in der Ordination, also in meiner Ordination, wo wir arbeiten, das soll den Leuten auch Spaß machen, da zu arbeiten. Das sollen ja gern, das ist ja eigentlich, weil die Brenda vorher gemeint hat, diese Mischung als Arzt und Unternehmer. Eines der Ziele ist auch, dass die Leute, die bei mir oder mit mir arbeiten, dass die ja gern kommen. Ja. Dass ich sozusagen das Glück habe, ihnen ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich wohlfühlen. Ja. Und da kommen mehrere Punkte zusammen und das ist eigentlich auch eines der größten der größten Erfolge, zu sagen, wir haben ein Umfeld, wo wir uns wohlfühlen, wo wir auch lachen können miteinander. Das gehört sicherlich auch zu den beruflichen Zielen, die ich da in meiner Ordination verfolge.
Es klärt auch sicher auf die Patientinnen ab, weil man das Gefühl hat, die Leute arbeiten da gern und fühlen sich wohl, dann ist es ja auch ein anderer Umgang mit den Menschen, nehme ich mal an.
Genau, selbstverständlich. Natürlich färbt es total auf die Patienten. Bei den Patienten ist es halt ein bisschen anders, weil die gehen halt nie gern zum Arzt, außer halt ein bisschen ein paar Ausnahmen. Die gehen halt nie gerne zu uns. Für die ist es immer Ausnahmesituation. Bei denen ist es halt einfach schwerer zu sagen, dass sie sich wohlfühlen vielleicht beim Arzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo man sich wohlfühlt und wo man gern hingeht.
Ja, ich hab letztens mit einem Freund von mir darüber gesprochen. Zum Beispiel, mir ist immer total ausschlaggebend, wie sehr Ärztinnen und Ärzte sich auch kümmern, wie der Wartebereich ist. Zum Beispiel jetzt bei 35 Grad draußen finde ich es einfach ziemlich uncool, mit 300 Leuten auf gefühlten 10 Quadratmeter zu sitzen und 1000 Grad zu haben. Ne?
Ja, verstehe.
Das sind so Sachen.
Das hat sich jetzt, das würde ich jetzt einmal, wenn man das so sagen kann oder darf, einer der positiven Nebeneffekte der letzten 15 Monate, dass Abstand gehalten wird.
Oh ja.
Dass das vielleicht ein bisschen in den Leuten drinnen bleibt. Es muss jetzt nicht nur das Arztwartezimmer zu sein, es ist auch so im Allgemeinen einfach, vielleicht sind das Punkte, wo man sagen, in ein paar Jahren, wenn wir zurückschauen und sagen, das war vor der Pandemie ganz anders, da sind wir zusammen getrennt gestanden, jetzt haben wir gelernt, Abstand zu halten. Das ist ja auch was, wo ich sage, was lernbar ist. Ja. Mhm. Nur wenn man auf Amerika zurückkommt, zu lernen, ist die kleinen Kinder, so quasi so Line-up, sich in der Reihe aufzustellen. Ja. Da drängt sich keiner vor. Ja. Bei uns, wenn beim Biller die nächste Kasse aufgemacht wird, stürzen sie alle auf die freie Kasse. Ja. Ich weiß nicht, wo an das beigebracht wird.
Ich kenne es aus Großbritannien, deswegen folge ich dem sehr gerne. Und stelle mich sehr gerne brav an.
Herr, ich habe es geliebt, wie ich drüben war. Ich habe es geliebt, wenn 5 Kassen offen sind, stellen Sie trotzdem alle hintereinander an. Da gibt es nicht einen, der vorbeiläuft und schnell zur nächsten freien Kasse. Sie stehen hintereinander, man braucht sich nie Gedanken machen, ist die linke Kasse schneller, ist die rechte Kasse schneller, sondern man weiß, völlig wurscht.
Das ist ein Prinzip, ich liebe es. Funktioniert in Österreich nicht. Das überfordert alle, wenn es einmal habe ich mir gedacht, so, ich probiere das jetzt einfach auf und stelle mich in die Mitte. Und die Leute waren komplett überfordert. Also die haben sich auf der einen Seite vordrängt, auf der anderen Seite vordrängt. Also ihr seid so deppert alle
miteinander. Ja, aber wo fragt ihr euch nie, wo haben wir das gelernt? Oder warum machen wir das so? Warum machen wir das nicht anders? Obwohl ja das anders ja viel gescheiter ist. Ne?
Ja. Hin und wieder gibt's jetzt solche einfach so, ich sag mal, Einrichtungen, wo du eh nur eine Schlange zum Anstellen hast und dann gibt es vorne eine Reihe von Kassas und dann blinkt irgendwas auf und da gehst du hin.
Großartig. Ja? Perfekt. Ja, ist wirklich, Abstand ist perfekt. Das Schlimmste ist, wenn 5, 6 Leute in einer Reihe, dann sagen wir jetzt beim Billa oder beim Speiser, völlig egal, und dann kommt die 7. Person und die dann hinten schreit, zweite Kassa, bitte!
Das können wir in Wien auch gut.
Ja, ja, aber es ist ja total mühsam, wenn wir sich heute beim Kassa anstellen, darüber Gedanken machen, was will der jetzt vor mir, oder? Oder in die Einkaufswagen hineinschauen, wie viel hat der jetzt in seinem Einkaufswagen und haben die Leute an der Nebenkasse vielleicht weniger in den Einkaufswagen? Ja, purer Stress, oder?
Das stimmt. Ich stelle jetzt die letzte mit Milch und Zucker Frage, und zwar Reisen in die Zukunft. Das ist 5 Jahre. Es ist jetzt das Jahr 2026.
Ja.
Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Das ist immer die schwierigste Frage. Brenda, nicht die ihr stellt, sondern das war auch wieder einer meiner Mentoren, die gesagt hat, das musst du dich jeden Tag fragen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo siehst du dich in den 5 Jahren? Und die Frage muss man sich immer beantworten können. Ja. Beruflich fühle ich mich so wie es jetzt im Diagnostikum im Linz funktioniert, sehr wohl. Ich glaube, dass meine Aufgabe da gerade erst begonnen hat, dass wir da, glaube ich, ganz was Tolles aufbauen, wo wir ein tolles Team im Aufbauen sind. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Bei meinen Kindern hoffe ich, dass sie auch maturiert haben. Und der eine vielleicht auch schon in die Nähe kommt und privat geht es mir eigentlich sehr gut. Und da kann ich nur hoffen, dass es so bleibt. Am meisten froh sein, und da kann man eigentlich, wenn man, das sieht man halt leider zu oft, ja, dass man gesund ist, obwohl das so lächerlich klingen mag und vielleicht so banal und abgedroschen. Aber das ist wirklich, ich wäre jetzt bald 50 und die Einschläge, sage ich immer dazu, also die Leute, die an was erkranken, die passieren immer näher und immer rundherum. Im Prinzip muss man einfach froh sein, wenn ich im 5 Jahren gesund bin. Und das war was in den letzten 15 Monaten mich beschäftigt hat, auch wenn es um Impfneid und alles Mögliche gegangen ist, im Endeffekt war ich einfach nur froh, dass ich verschont blieben worden bin. Ja. Und für mich halt einfach rechtzeitig eine Impfung gekriegt habe, ja, weil ich einfach glaube, dass das nicht was Angenehmes ist, egal, und keiner kann sagen, wie schwer man irgendwas erkrankt. Ja. Also das wären so in 5 Jahren, dort hoffe ich, dass ich bin.
Und wirst du in den nächsten 5 Jahren wieder viel reisen?
Eher weniger. Ich glaube eher weniger. Ich habe das Glück gehabt, eine akademische Karriere zu haben, in der ich viel gereist bin. Aber es gibt doch noch ein paar Orte, die ich noch gern sehen würde. Ja? Ja, da gibt's schon noch. Aber ich habe schon das Glück gehabt, viel zu sehen. Und vielleicht wird man mir auch. Ja, ja. Na, ich glaube, dass es weniger sein wird. Sicher mehr als in den letzten 15 Monaten, aber vielleicht nicht mehr so viel wie vor 10, 15 Jahren.
Wir werden dann einfach in 5 Jahren eine Update-Folge machen und uns anschauen, wie viele Länder wir doch noch zusammengekommen haben.
Schauen wir. Ich bin ja neu, ja. Schauen wir, was das kommt.
Aber bis dahin, glaube ich, sind wir fürs Erste am Ende angelangt.
Wow,
wir sind
das war aber
fragenlos. Es ist irrsinnig schnell vergangen.
Ja, ich habe mir am Anfang gefragt, wie wir diese Stunde füllen werden, aber es ist jetzt wahnsinnig schnell vergangen. Ne?
Aber trotzdem noch die Frage an dich, gibt es denn noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern doch noch mitgeben willst, worauf du sie hinweisen willst?
Ich glaube, ich habe jetzt genug gescheitwastelt. Nichts Spezielles mehr. Wer Näheres wissen will, der kann googeln. Und sonst, glaube ich, habe ich wirklich zu viel gesagt, wahrscheinlich.
Es war super, super spannend und ich, also wir schreiben immer vorher Fragen auf, die wir vielleicht fragen wollen, wenn es passt. Und ich glaube, die Hälfte haben wir nicht schon.
Ja, aber super. Dann sehen wir nächste Woche wieder.
Genau, Folge 2. Immer gerne. Es steht dir immer frei. Du bist jetzt unser Telefonjoker für Gesundheitsfragen.
Genau.
Dann bleibt mir nicht zu bedanken für die Offenheit und für das interessante Gespräch und für den Einblick in das Leben eines Mediziners. Und wie das
sehr gerne. Ich sage danke fürs Dabeisein. War eine schöne Zeit. Macht es sehr gut. Ja?
Dankeschön. Ja,
gratuliere euch auch.
Danke. Ja? Danke. Hat uns sehr gefreut. Wer unsere restlichen Folgen noch hören will, findet man die alle auf unserem Blog, nämlich auf www.mitmilchundzucker.at.